Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.
Mit Joachim Scholl. Willkommen zu einer weiteren Stunde, die ganz Ihnen gehört, unseren Hörerinnen und Hörern. Sie können wieder mitdiskutieren, erzählen, Ihre Meinung sagen. Und heute und jetzt wollen wir uns über den Abstand unterhalten. Denn obwohl wir ja heute von der Regierung vermutlich Lockerungen der vielen Beschränkungen in Aussicht gestellt bekommen, dass wir voneinander weiterhin Abstand halten sollen, daran wird sich wohl nichts ändern und wohl auch nicht auf längere Sicht. Sich die Hand geben, umarmen, zusammen am Kneipentresen hocken oder dicht beieinander im Theater und Konzert. Nein, bis diese Normalität zurückkehrt, wird es dauern. Wie gehen wir damit um? Wie machen wir das Beste draus? Das wollen wir mit Ihnen beratschlagen. Sie können uns anrufen 0800 2254 2254 auf unsere Kosten. 0800 2254 2254 oder Sie schreiben uns eine E-Mail an corona@deutschlandfunkkultur.de. Ich freue mich auf Ihre Fragen und Vorschläge und mit mir Svenja Flasspöhler, die Philosophin und Chefredakteurin des Philosophie-Magazins, wird uns in dieser Stunde begleiten und Fragen beantworten. Schönen guten Morgen, Frau Flasspöhler.
Ja, einen schönen guten Morgen, Herr Scholl.
Wie geht es Ihnen denn nach 3 Wochen Distanzgebot?
Ach, ich muss sagen, eigentlich dann doch erstaunlich gut. Und vielleicht ist es auch gar nicht ganz so erstaunlich, weil man sich ja dann doch irgendwie klar machen muss, dass gerade in diesen Tagen das Abstandhalten ja, die Möglichkeit, Abstand zu halten, eine Errungenschaft ist. Ja, also die wahre Zumutung, die liegt doch eher darin, wenn Menschen das gar nicht können, wie zum Beispiel in den Flüchtlingslagern, wo sie bei schrecklichsten hygienischen Bedingungen aufeinander hocken müssen. Und ich denke, man muss sich auch klar machen, dass das Bedürfnis nach Abstand, dass es das sogar gibt, ja, gerade in zivilisierten Gesellschaften. Also ich finde, man muss auch diese Seite so ein bisschen beleuchten, um die Dinge gerade zu rücken und ein wenig zu relativieren.
Sie sind derzeit als Philosophin sehr gefragt, Frau Flasspöhler. Sie selbst haben schon viel über die Lage geschrieben, führen auch ein Corona-Tagebuch auf Dreisat. Diese Krise hat natürlich, wenn man so will, brutal existenziell metaphysische Züge auch. Ne? Gerade dieser Zwang zum Abstand hat ja doch ein fast philosophisches Unterfutter. Haben Sie es schon aufgedröselt?
Ja, so ein bisschen. Also es gibt zum Beispiel bei Elias Canetti eine sehr schöne Stelle zur Berührungsfurcht, direkt am Anfang seines Hauptwerks Masse und Macht. Und da sagt er, dass eben die Berührungsfurcht vor Fremdem eigentlich etwas ganz dem Menschen Mitgegebenes ist, was wir immer schon in uns tragen, also etwas gleichsam Anthropologisches. Und das merkt man zum Beispiel daran, dass man, und ich rede jetzt mal über ganz normale Zeiten, dass man da ja auch im Grunde so ein bisschen zusammenzuckt, wenn man in der U-Bahn aus Versehen berührt wird oder wenn irgendjemand einen anrempelt oder anfasst oder so. Das empfinden wir wirklich im wahrsten Sinne des Wortes als übergriffig. Und das fand ich einen ganz interessanten Gedanken, also dass dieses Abstandhalten eigentlich etwas ist, was uns mitgegeben ist. Und das wird jetzt, wenn man das so betrachtet, dann wird das jetzt in dieser Corona-Krise nochmal intensiviert oder man könnte auch fast sagen, es wird etwas sichtbar, was uns eigentlich als moderne, zivilisierte, aufgeklärte Menschen im Innersten auch ausmacht.
Erste Gedanken von Svenja Flasspöhler zu unserer Frage heute im Deutschlandfunk Kultur. Weiterhin Abstand halten. Wie machen wir das Beste draus? Wie gehen wir damit um, mit dieser Aussicht länger weiterhin Abstand zu halten? 0800 2254 2254. Rufen Sie an. 8 Leitungen sind ab jetzt offen für Sie und auch Ihre E-Mail an corona@deutschlandfunkkultur wird sogleich gelesen. Schreiben Sie oder greifen Sie zum Telefon im Deutschlandfunk Kultur, wo jetzt Svenja Flasspöhler, Chefredakteurin des Philosophie-Magazins, auf Ihre Fragen antwortet, mit uns diskutiert zum Thema weiterhin Abstand halten. Wie gehen wir damit um? Wie machen wir das Beste draus? Unter 0800 2254 2254 können Sie mit uns telefonieren, kostenfrei für Sie. 0800 2254 2254 oder Sie schicken uns eine E-Mail an corona@deutschlandfunkkultur.de. Und unser erster Anrufer, der kommt aus Berlin, Christian Ditsch, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Ja, wie gehen Sie um mit diesem Distanzgebot, das jetzt 3 Wochen anhält und wahrscheinlich noch eine ganze Weile andauert?
Man macht wenig anders, als was man vorher eigentlich auch schon gemacht hat. Man hustet keine anderen Leute an, man wäscht sich irgendwie häufig die Finger und ansonsten, ja, auch das, was sonst einfach geboten wird von Expertinnen und Experten vom Robert-Koch-Institut. Wo sich bei den Expertinnen und Experten bei mir einfach eine Frage auftut, ist also dieses Papier von der Leopoldina, Also wenn ich diesen vermeintlichen Expertinnen und Experten folgen würde, dann hätten wir nach deren Forderung von 2016 momentan 1300 Krankenhäuser weniger, weil die gefordert haben, so viele Krankenhäuser zu schließen. Wir hätten nicht zu wenig medizinisches Personal, sondern wir hätten zu viele Krankenhäuser. Und wenn ich den Ministerpräsidenten Söder aus Bayern gestern Abend im Fernsehen richtig verstanden hat, hat an diesem Papier von der Leopoldina gar kein einziger Virologe mitgearbeitet. Und da frage ich mich, wie dieses Papier, was die jetzt irgendwie veröffentlicht haben oder was da veröffentlicht wurde, in der Öffentlichkeit jetzt so diskutiert wird, wie es gerade passiert. Also da komme ich nicht so ganz klar mit.
Das ist, finde ich, auf Lassbühler auch doch eine triftige Kritik an der Expertenkultur, an die wir uns ja jetzt auch schon eine ganze Zeit gewöhnt haben. Ne? Also Fachmänner und Fachfrauen sagen uns, was zu tun ist, und wir folgen.
Ja, das ist eine ganz, ich würde sagen, zwiespältige Angelegenheit, weil auf der einen Seite würde ich sagen, wir sind gerade in der prekären Situation, dass wir als aufgeklärte und mündige Bürger, die wir eigentlich sein sollten und hoffentlich auch sind, gar keine andere Wahl haben, als diesen Autoritäten zu gehorchen. Ja, also wenn mir ein Virologe sagt, so und so ist das und jetzt hilft nur Abstand halten, dann kann ich nicht guten Gewissens sagen, nee, das stimmt jetzt aber nicht und das mache ich nicht, sondern ich muss mich daran halten. Und gleichzeitig gehört es natürlich zur Mündigkeit dazu, seinen kritischen Geist irgendwie dann doch auch zu bewahren. Und da finde ich tatsächlich die Frage durchaus relevant, wer nimmt denn eigentlich eben an solchen Expertenkreisen wie jetzt in der Leopoldina, wer nimmt daran teil, wer nimmt daran auch nicht teil? Damit verbunden die Frage, was sind eigentlich jetzt systemrelevante Wissenschaften und was sind keine systemrelevanten Wissenschaften? Und man könnte ja sagen, gerade die Theologie ist eigentlich gerade sehr gefragt, ja, als sozusagen Wissenschaft, die oder Tröstungsdisziplin, die uns in gewisser Weise eben auch hilft, mit dem Tod umzugehen. Und insofern, ja, muss man da tatsächlich auch immer wach bleiben.
Herr Dietsch, ich danke Ihnen für den Anruf. Alles Gute.
Ja, bitte, bitte.
Weiterhin. Und wir gehen weiter nach Pforzheim zu Frank Mertens. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Herr Mertens. Ja. Erzählen Sie, wie sind Ihre Gedanken zum Distanzgebot? Wie gehen Sie damit um? Und ja, vielleicht haben Sie auch einen Vorschlag, wie wir das Beste draus machen?
Man sollte es noch einhalten, denn so ganz ausgekocht ist das Ganze noch nicht. Es ist immer noch gefährlicher. Also da wird irgendwo ein bisschen schön geredet, dass jetzt weniger Zahlen da sind und. Ich glaube, wir sollten da vorsichtig sein, denn es ist ja so, in den anderen Staaten auf der Welt ist das Virus ja noch vorhanden. Wenn das jetzt wieder zu uns rüberschwappt, wie gehen wir dann damit um? Ja, das ist ja die Problematik. Wir haben es ja nicht weg. Ne?
Aber das heißt, Sie kommen damit ganz klar. Also Sie sagen rational, so ist die Lage und dann halte ich mich dran. Ich meine, die Aussicht ist ja so ein bisschen erschreckend, dass wir sagen, okay, wir haben das nicht jetzt nur ein paar Wochen, sondern vielleicht über Monate, bis hin vielleicht zu der Zeit, wo es erstmal einen Impfstoff gibt und bis dann die Leute geimpft sind, dauert es auch nochmal. Also bis dahin darf ich irgendwie niemand mehr die Hand geben. Das ist schon eine merkwürdige Aussicht, oder?
Ja, das ist ganz klar in der Hinsicht. Und ich denke, Menschenskinder, es geht doch mal auch ohne dieses Händeschütteln. Hauptsache, man kommuniziert miteinander, man unterhält sich, man spricht miteinander und geht nicht einfach aneinander vorbei. So, halt du mal 1,50 Meter Rangier Abstand von mir. Ich will mit dir nichts zu tun haben, so in dem Sinn. Ne? Und dann könnte man sich doch überlegen, man kann doch auch in der Distanz mal sich miteinander freundlich unterhalten, Lächeln verbreiten und dergleichen, ja.
Das, ja, ich finde also, ich find den Hinweis ganz wichtig, wenn ich das ganz kurz sagen darf, weil immer so, ich finde jetzt gerade, wenn man den Debatten folgt, dann wird immer so getan, als würden wir uns ständig alle umarmen und knutschen und übereinander herfallen. Und so ist es ja nun mal nicht. Also das finde ich eben so wichtig zu sehen, dass wir doch eigentlich das schon sehr, sehr eingeübt haben. Und ganz wie Sie sagen, ich finde eben auch, dass Nähe, also manchmal kann ja sogar die Berührung Nähe verhindern oder verdecken oder ein Problem verdecken. Ja, man umarmt jemanden irgendwie, ohne ihm so richtig in die Augen zu schauen. Und gerade eben in der Sprache und im Miteinander reden kann eine unglaubliche Nähe entstehen. Und ich glaube, dass wir tatsächlich diese Dimensionen sozusagen einer nicht taktilen Nähe, dass wir die gerade einfach nochmal neu entdecken können und müssen.
Vielleicht dürfte ich noch eins anbringen. Ich habe da zwei wunderschöne Anekdoten, und zwar von unserem Altbundeskanzler Adenauer. Der hat Folgendes gesagt: Wenn die anderen glauben, man ist am Ende, so muss man erst richtig anfangen. Und dann in Bezug auf das Wissen, in Bezug auf diese Virus: Alle Menschen sind klug, die einen vorher, die anderen nachher. Und das ist von Voltaire. Ich glaube, das gibt schon einiges zu denken, die beiden Sprüche.
Herr Mertens, den guten alten Voltaire hier in unsere Sendung zu bringen, dafür danke ich Ihnen selber ausdrücklich. Svenja Flasspöhler freut sich natürlich da auch, glaube ich, drüber.
Ja, da freue ich mich. Da freue ich mich sehr drüber. Ich fand auch wirklich, da sind so viele Punkte drin. Also natürlich auch dieses Prinzip Hoffnung. Ja, also eben, wir hoffen drauf, dass es irgendwann wieder normal und vorbei sein wird. Und doch ist diese Perspektive ja tatsächlich sehr ungewiss. Man sagt mal, okay, bis der Impfstoff gefunden ist, aber noch ist er eben nicht gefunden. Und ich glaube, diese Ungewissheit, die macht uns tatsächlich auch sehr zu schaffen. Dieses Nichtwissen, wenn man so will, ja, und dieses Nichtwissen, das bedrängt uns ja wirklich gerade auch von allen Seiten, was eigentlich für uns eine extreme Herausforderung ist, weil wir normalerweise es ja gewohnt sind, im Grunde genommen dann doch alles irgendwie zu durchdringen, ja. Und manchmal kommt es mir auch so vor, als seien diese ganzen Zahlen und Statistiken, die wir jeden Tag gebetsmühlenartig ständig wiedergekäut bekommen, ja, so fast so ein bisschen so ein Zahlenporno ist das fast, ja. Man zieht sich das alle Stunde einmal rein, als wenn das fast so eine Art Abwehrzauber wäre gegen dieses Unwissen und dieses Nichtwissen und ja, der sehr, sehr vagen Perspektive, die wir da haben.
Also ich glaube doch eins in Bezug auf die Zahlen. Vielleicht wollen sich, ich sag mal, die Wissenschaftler und auch die anderen, die damit involviert sind, in gewisser Hinsicht auch selber ein bisschen beruhigen, wenn sich das reduziert hat, ja.
Herr Mertens, ich danke Ihnen. So viele Hörer sind in der Leitung und warten zum Drankommen. Alles Gute nach Pforzheim Ihnen, ne? Tschüss.
Bleiben Sie alle gesund.
Ja, das wünschen wir Ihnen auch. Ciao, tschüss. Und hier gehen wir jetzt zu Regina Grunwald. Guten Tag.
Ja, guten Tag, Herr Scholl.
Wie sind Ihre Gedanken?
Es ist ja schön, dass ich bei Ihnen mal durchkomme.
Willkommen.
Aber jetzt zu diesem Thema möchte ich doch meine Kritik äußern.
Ja, sagen Sie.
Und zwar nicht an Ihrer Sendung, sondern generell zu dem politischen Vorgehen. Ja, ich halte das wirklich für einen verbrecherischen Akt, das, was mit der Bevölkerung passiert. Erstens, dass sie die Kinder einsperren, die wirklich im geringsten Maße gefährdet sind. Ja, ich finde, dass jetzt auch dass darüber diskutiert wird, wie langsam das alles anlaufen soll, finde ich zum anderen auch nicht richtig. Und den Abstand zu halten, um nochmal um das Thema der Sendung zu kommen, den macht man sowieso. Kein Mensch möchte generell auf fremden Menschen sitzen, ja. Bloß das ist ja halt mit unserer BVG hier gerade in Berlin auch zum größten Teil nicht möglich, weil die Busse sehr selten fahren oder verspätet kommen und so weiter und die Züge überfüllt sind.
Frau Grunwald, jetzt haben Sie wirklich ein starkes Wort benutzt, also ein verbrecherischer Akt, da würde ich mich sehr davon distanzieren. Ich meine, so viele Menschen sind sozusagen einverstanden damit, niemand möchte sich anstecken, niemand möchte jemand anderes anstecken, und weil Sie gerade Kinder ansprechen, natürlich wollen Eltern ihre Kinder auch schützen. Ich meine, würden Sie einfach sagen, lasst es einfach so laufen, wie es ist, das würden Sie wahrscheinlich auch nicht beschließen als Politiker, oder?
Sehen Sie doch mal nach Schweden. Da geht es ja auch. Da sind die Kitas nicht geschlossen. Ja, das gibt Länder, die gehen anders mit der Problematik um. In Schweden geht es ja auch. Warum müssen wir unsere Kinder völlig aus dem Verkehr ziehen? Das ist überhaupt nicht notwendig.
Gut, da sind wir genau, glaube ich, an diesem heiklen Punkt. Ja? Also dass mir es tatsächlich sehr, sehr schwer fällt, zu einer solchen Haltung zu kommen, weil ich schon sozusagen, ja, sehr genau darauf höre, was mir da erklärt wird. Und zu der Erklärung gehört ja, die Kinder sind nicht gefährdet primär. Ja, ich habe auch zwei Kinder. Ich mache mir um die auch ehrlich gesagt weniger Sorgen. Aber die Kinder können eben andere anstecken und sie können das Virus haben, ohne es überhaupt zu merken. Ich habe jetzt sogar schon ein paar Mal gedacht, vielleicht haben sie es sogar. Ne? Dann ist der eine mal müde, die andere hustet so ein bisschen. Die stört das nicht weiter, aber alle anderen schon. Und die haben viele Großeltern und die möchte ich dann eben doch gerne schützen.
Ich verstehe das, dass man die Risikogruppen, die sogenannten Risikogruppen schützen muss. Das verstehe ich durchaus. Aber dann möchte man auch bitte die in Quarantäne schicken und nicht Menschen in Quarantäne schicken, die davon nicht betroffen sind. Mhm. Schauen Sie, wir haben alles, wir setzen uns jeden Tag täglich mit Viren auseinander. Ja, und wenn ich eine Virusinfektion bekomme, dann werde ich auch wieder gesund. Es heißt nicht, wenn ich eine Virusinfektion bekomme oder eine Coronavirusinfektion, wie das ausgedrückt wird, dass ich dann sterben muss. Ich werde auch wieder gesund. Und das Zutrauen und in unser Immunsystem, das wird uns hier völlig genommen und irgendwie suggeriert wird, dass wir, wenn wir diese Infektion bekommen, sterben werden.
Aber was würden Sie denn sagen, was für ein Interesse hat denn die Regierung daran, diese Maßnahmen jetzt hier durchzusetzen? Also was ist das zentrale Interesse? Weil wirtschaftlich ist es eine Katastrophe. Es gibt ja viele Stimmen, die sagen, die Maßnahmen sind zwar richtig, aber man muss sie überdenken, weil die wirtschaftlichen Folgen so desaströs sein werden. Dann vielleicht hilft auch noch mal so ein Blick nach China, wo das Virus ja herkommt. Also China ist ja nicht gerade dafür bekannt, dass das Leben des Einzelnen irgendwie wahnsinnig wichtig ist. Also was wichtig ist, ist das Kollektiv. Ja. Und sogar da werden die Menschen voneinander separiert und getrennt, um tatsächlich Leben zu schützen, weil offensichtlich die Gefahr dieses Virus so riesengroß ist. Deshalb wäre ich da tatsächlich vorsichtig.
Schauen Sie, ich weiß wegen der Hintergründe nichts. Ich möchte da auch keine Vermutungen anstellen. Aber wenn ich multimorbide bin, dann ist für mich jeder Virus kann tödlich sein. Ich kann die Menschen nicht davor schützen. Wir haben hier in Deutschland ein relativ gutes Gesundheitssystem und die Menschen sind auch behandelt, die erkrankt sind und so weiter. Insofern wird die Sterberate sowieso, wenn sie denn existiert, nicht so hoch sein. Ja, das sieht in anderen Ländern leider anders aus, das bedauere ich sehr, aber davor kann man die Menschen nicht schützen. Es geht einfach um die Funktionalität des Gesundheitswesens.
Frau Grunwald,
ich denke, dass unsere Leute hier relativ gut behandelt sind.
Frau Grunwald, ja. Vielen Dank für Ihren Anruf. Es ist aber trotzdem, also ich sage mal auch meine Meinung, es ist ein bisschen dann ein Lottospiel. Wissen Sie, die einen kommen durch und die anderen nicht. Vielen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen, 0800 2254 2254. Zugeschaltet ist uns auch weiterhin die Philosophin Svenja Flasspöhler. Sie wird sich jetzt freuen über die Meldung von Bernhard Kruse aus Laatzen, hat uns eine E-Mail geschrieben und stimmt Ihnen zu, Frau Flasspöhler, dass also schon vor Jahrzehnten Psychologen in Untersuchungen festgestellt haben, dass Deutsche sowieso weitaus mehr Abstand neigen, zum Abstand neigen als in anderen Nationen, aber dass das eben auch eine ganz bestimmte ja, kulturelle, zivilisatorische Eigenschaften ist, an die wir uns auch gewöhnt haben und die wir jetzt nicht romantisieren sollen im Sinne von, dass wir uns eben, wie sagten Sie, dass wir uns jetzt ständig knutschen.
Ja.
Und Angelika Ludwig aus Berlin-Marzahn hat jetzt auch reagiert auf das letzte Gespräch mit Regina Grunwald und sagt, also mein Menschenverstand sagt mir, dass Abstand halten eine alternativlose Maßnahme in der derzeitigen Situation darstellt. Solange es keinen Impfstoff, kein Medikament gibt, dann bleibt uns das eine nur übrig, was eben Abstand halten. So, jetzt wieder Anrufer Samantha Bulayan. Sie ruft aus Detmold an. Guten Morgen, hallo.
Guten Morgen.
Frau Bulayan, was ist Ihre Meinung?
Also erstmal vielen Dank, dass ich meine Meinung kundtun darf. Also natürlich ist es nicht schön, Abstand halten zu müssen, also diese 1,5 Meter oder 2 Meter. Aber komischerweise merke ich, dass glücklicherweise das Wetter ist ja schön und man geht spazieren trotz allem. Ich habe eine kleine Tochter. Und gerade jetzt sind die Menschen viel freundlicher zueinander. Also wir kommen uns trotz allem ein Stück näher. Also ich spreche mit so vielen Leuten über den Gartenzaun, ne? Und mit diesem Abstand, weil wir alle in der gleichen Situation sind und natürlich auch dankbar sind für jeden Kontakt, den wir dann trotzdem irgendwie haben. Und man läuft eben nicht einfach so wie früher aneinander vorbei, sondern mit Bedacht.
Ja, das hat vorhin ja der Frank Mertens aus Pforzheim schon beobachtet, dass wir praktisch eigentlich ja, dass man doch mehr miteinander spricht. Das ist ja sozusagen auch ein interessanter Effekt, Svenja Flasspöhler, ne? Sozusagen der Abstand produziert auf eine Weise doch mehr Kommunikation.
Ja, also man telefoniert zum Beispiel auch auf einmal wieder unfassbar viel. Also Ich bin jetzt mehrmals abends spazieren gegangen mit einem Bier in der Hand und habe mit Freunden telefoniert. Das mache ich normalerweise überhaupt gar nicht mehr. Wir schreiben hier als Familie gerade wieder ganz viele Briefe, haben wir auch Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Also insofern, ja, man sucht sich eben tatsächlich andere Kanäle, andere Wege, um mit Menschen im Kontakt zu bleiben. Ich meine, ich würde immer sagen, ich bin auch froh, wenn das vorbei ist. Ja, also ich würde tatsächlich gerne mal wieder mit einem guten Freund an der Theke sitzen und den umarmen und ihm ein Küsschen auf die Backe drücken. Also danach sehne ich mich schon sehr. Aber ich denke, ja, wir müssen das jetzt einfach eine Zeit lang eben nicht nur aushalten, sondern wir sollten auch versuchen, eine Haltung dazu zu kriegen. Also das gar nicht nur irgendwie so, ne, die Einsicht in die Notwendigkeit, ach Gott, wir müssen das jetzt machen, sondern vielleicht, ja, man darf sich die Schönheit nicht nehmen lassen, ja, die Schönheit, die man vielleicht jetzt erstmal wieder gerade so ein bisschen entdecken muss. Also es gibt zum Beispiel auch einen sehr schönen Begriff bei Sören Kierkegaard, den ich ganz toll finde, der Begriff der Wechselwirtschaft. Und den wendet er an auf die Situation, dass man eben in einem Raum sein muss und da nicht rauskommt gerade. Ne? Das kennt er selber aus seiner Kindheit, weil er aus so einem sehr streng religiösen Elternhaus stammt. Und man ist jetzt irgendwie in diesen Raum gebannt, man ist alleine und man muss jetzt irgendwas mit sich anfangen. Und dieser Begriff der Wechselwirtschaft meint, dass man eben so wie auf dem Acker, ja, man baut irgendwie auf einem kleinen Feld unterschiedliche Fruchtfolgen an, man legt Mischkulturen an, man versucht diesen Raum irgendwie ganz vielfältig zu nutzen. Und das, finde ich, ist so ein ganz schöner Hinweis ja für die Situation, in der wir uns gerade ja auch irgendwie wiederfinden. Alle sind zu Hause, alle müssen mit diesem Raum irgendwie auch umgehen lernen. Und ich glaube, dass das so die Herausforderung ist, tatsächlich so eine gewisse Erhabenheit auch zu behalten, ja, in der Art, wie wir sind, wie wir in den Tag gehen.
Frau Bulayan, vielen Dank für Ihren Anruf. Wir gehen.
Darf ich noch eine ja. Kleinigkeit sagen?
Bitte.
Und zwar dazu kommt noch, dass wir ja eigentlich auch froh sein dürfen, dass wir ja nicht eingesperrt sind in dem Sinne.
Richtig.
Weil ich bin halb Italienerin und ich weiß, wie es dort läuft im Moment, dass man wirklich noch nicht mal sich den Stuhl mal vor die Tür stellen darf, um ein bisschen Sonne zu tanken oder so. Einfach das Gefühl haben, eingesperrt zu sein. Und das haben wir nicht. Wir haben tolles Wetter. Wir haben eine Regierung, die mit Bedacht entscheidet. Und also wir können eigentlich froh sein, dass wir in Deutschland leben mit diesem Gesundheitssystem und mit so einer Regierung.
Frau Bulayan, vielen Dank für Ihren Anruf. Ich stelle mir gerade vor, wie nett es wäre, Svenja Flasspöhler im Park zu begegnen und wir haben beide ein Bier in der Hand und stellen uns in zwei Meter Abstand und sagen Prösterchen. Thilo Schäfer in Tübingen hat ja die 0800 2254 gewählt. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Grüße Sie, Herr Schäfer.
Ja, genau, zum Abstand. Also ich finde, dass das einfach auch ein menschenwürdiger Abstand ist. Also das hat viel für mich mit Menschenwürde zu tun, dass wir kommunizieren können, ohne uns gleich um den Hals fallen zu müssen oder sich gegenseitig in die Fresse zu hauen, wie man so ohne Abstand manchmal ist. Aber als Großvater und außerdem auch noch bald wieder enkelwürdiger Großvater, habe ich mich auch mit anderen Themen gleichzeitig beschäftigt und habe ein kleines Buch geschrieben zur Lösung der Klimakrise, denn das ist ja die eigentliche, dann bald wieder zu spüren bekommen.
Ein kleines Buch zur Klimakrise, das hört sich auch schon schön an, Herr Schäfer. Aber ja. Wenn Sie dann so ein reflektierter Mensch sind, wie denken Sie denn dann in die Zukunft? Wie wird uns das dann verändern vielleicht auch, wenn das auf längere Sicht doch so bleibt, dass man also einfach auf diese Weise einen Abstand halten wird? Wird das sozusagen auch ein bisschen unsere ja, zivilisatorischen Traditionen verändern?
Ja, ich denke,
ein bisschen groß gegriffen jetzt vielleicht.
Ja, ist groß gegriffen, aber Sie haben das richtige Wort in den Mund genommen. Es geht um Zivilisationsexistenzialismus im Moment, finde ich. Ja? Denn wir sind täglich in unserem Alltag existenzialistisch betroffen, existenziell betroffen erstmal und wenn man darüber nachdenkt, dann auch existenzialistisch. Die So, Virus ist sehr stark vergleichbar mit der Tatsache, dass wir einen anderen unsichtbaren Faktor um uns herum haben in unserer Atemluft, nämlich 2/3 zu viel CO2. Ja. Jetzt haben die Menschen begriffen, so langsam begreifen es immer mehr, dass diese unsichtbaren, nur wissenschaftlich nachweisbaren Dinge tatsächlich etwas mit unserem ganz alltäglichen existenziellen Dasein zu tun haben. Und deshalb schlage ich vor, dass wir aus der Corona-Krise raus und auch aus der Klimakrise rauskommen können, wenn wir die großen Emittenten in Zukunft die halbe Woche abschalten und freie Freitage einführen, die 4-Tage-Woche.
Gut, das
freie
sind,
Freitage für die Zukunft.
Das sind sehr konkrete Vorschläge. Jetzt jenseits von der Klimakrise, Svenja Flassbühler, ist das, geht es Ihnen auch so, dass also hier jetzt uns ein Existenzialismus in den Alltag brettert, der uns wirklich die Augen öffnet?
Also erstmal fand ich den Begriff Menschenwürde wirklich interessant in dem Zusammenhang, weil es heißt ja eben tatsächlich auch, die Menschenwürde ist unantastbar. Und da hat man schon das taktile Moment sozusagen schon im Grundgesetz verankert und an die Menschenwürde unmittelbar geknüpft. Menschenwürde heißt erstmal Abstand halten. Und das ist eben genau das, was wir im Moment hier praktizieren können. Ja, wir können uns das leisten. Das ist anderswo nicht möglich. Da wird die Menschenwürde missachtet. Ja, in den Flüchtlingslagern in Griechenland wird sie eklatant missachtet. Und wir schauen weitgehend tatenlos dabei zu. Das ist nicht menschenwürdig. Ja. Und ich denke tatsächlich schon auch, dass, ich würde es mal so formulieren, die Krise das Potenzial hat, uns nachhaltig zu verändern. Und ich gehöre, glaube ich, auch eher zu den optimistischen Menschen, beziehungsweise ich sehe überhaupt gar keinen Sinn darin, jetzt einfach nur pessimistisch auf diese Krise zu blicken. Was soll das bringen? Sondern ich finde, man muss sich schon fragen, eben was für Denkräume da jetzt eröffnet werden. Und in der Tat fallen einem durchaus viele ganz konkrete Maßnahmen ein oder auch einfach Überlegungen dahingehend, eben welche Systemelemente fährt man jetzt wie wieder hoch. Ja, wir sind jetzt gerade an so einem gewissen Nullpunkt. Wann gibt es das schon mal? Also ich habe manchmal das Gefühl, mehr kann man einem die Chance auch nicht vor die Füße legen. Ja? Wir können sie jetzt nutzen, wir können sie aber auch einfach links liegen lassen.
Und jetzt sind wir verbunden mit Isabel Berger. Guten Morgen.
Ja, einen schönen guten Morgen.
Frau Berger, Ihre Gedanken.
Ja, meine Gedanken. Ich freue mich, dass ich mich hier beteiligen kann. Ich sehe das Ganze eher kritisch. Und ich sehe auch, was es mit den Menschen macht. Ich fand es ganz schön, was die einige Vorrednerinnen gesagt haben, dass es auch was mit unserem Bewusstsein macht. Und ich sehe es kritisch aus der Sicht, wie es kommuniziert wird, dieses Abstand halten. Der Mensch ist ja eigentlich ein biologisches Wesen. Und der bekommt dieses, er ist ein Bindungswesen. Und das bedeutet, dass einfach diese Bindung in der ganz frühen Kindheit hergestellt wird und dass da der Mensch auch lernt, wie er auf andere Menschen zugehen kann. Also in der Weise, dass er erstmal checkt, ist diese Verbindung, ist dieser Kontakt sicher. Ja, und jetzt, und im Grunde genommen ist das eine naturgegebene Eigenschaft des Menschen, dass er so auf andere Menschen zugeht und im Erwachsenenalter dann auch erstmal wirklich auch. Also die meisten halten einen natürlichen Abstand. Es gibt ja so eine sichere Distanz. Und das ist nicht bei allen Menschen gleich. Also manche haben da wirklich ein ganz gutes Gefühl dafür. Das hängt eben auch von der Prägung ab. Und wenn man jetzt diesen Abstand aufgezwungen bekommt, dann macht es schon was mit den Menschen. So wie es kommuniziert wird, löst es auch bei vielen Ängste aus. Und ich frage mich manchmal, wieso ist die Menschheit, also wenn man jetzt auf diesen Virus, ich nenne es Viruswahn, eingeht, dann frage ich mich, wieso ist die Menschheit eigentlich noch nicht ausgestorben?
Also ich finde, was das wirklich Wahre, was in Ihren Äußerungen steckt, das kann ich gerade, glaube ich, ganz gut selber nachvollziehen, insofern, als dass ich 2 Kinder habe. Ich wohne in Berlin, mitten in der Stadt. Und wenn ich mit denen draußen rumlaufe und ihnen ständig sage, fass dies nicht an, fass das nicht an, komm dem bloß nicht zu nah, halt Abstand, dann habe ich das Gefühl, ich mache die zu so kleinen Neurotikern. Das ist der Grund, warum ich jetzt mit meiner Familie eigentlich fast nur noch in unserer Datsche lebe, im Kleingarten, weil die da einfach die Kinder rumlaufen können und ich nicht ständig sie ermahnen muss. Also das finde ich tatsächlich, da muss man, finde ich, auch gerade im Umgang mit Kindern extrem aufpassen, dass man ihnen auf der einen Seite die reale Gefahr, die ich sehe, dass man ihnen die auch klar macht. und gleichzeitig auch klar macht, das ist hier eine Ausnahmesituation. Wir müssen jetzt vorsichtig sein und es wird irgendwann aber auch wieder normaler werden oder normal, ja, hoffentlich, wenn dieser Impfstoff gefunden ist. Dennoch glaube ich, sehe ich nicht so richtig, wie, also was jetzt aus Ihren Äußerungen sonst noch normativ, also handlungsleitend folgen sollte, weil jetzt einfach nur der Bindungslust des Einzelnen sozusagen nachzugeben, das wäre glatter Selbstmord, kollektiver Selbstmord, wenn man so will. Es gibt diese Gefahr des Virus und mit der müssen wir umgehen. Aber lassen Sie mich noch einen Gedanken vielleicht sagen, der, glaube ich, in Ihre Richtung auch geht und auch in die Richtung Ihrer Vorrednerin, die ja auch sehr kritisch war. Ich finde es erstmal auch richtig, ja, dass man kritisch diese Kritik, diese, das ist ja auch eine Form von Distanz, ja. Man hält eine Distanz eben auch zu den Maßnahmen, die da verordnet wurden, ja, denen wir jetzt auf einmal gehorchen müssen. Und ich finde diese kritische Distanz extrem wichtig. Wo es heikel wird, wenn es irgendwie in Verschwörungstheorien und so abgleitet. Aber ich finde eben doch, dass Politik und nichts anderes ist das jetzt, was gemacht wird, natürlich immer eine Alternative hat. Also insofern finde ich auch den Satz schwierig, das ist jetzt eine alternativlose Situation, weil wir merken ja schon, dass die Situation auch gestaltet wird und dass die Maßnahmen, die wir hierzulande treffen, sich nochmal unterscheiden von den Maßnahmen in Frankreich, in Italien und so weiter. Und insofern finde ich, muss man auch, denke ich, nochmal sehen, was haben wir hier in westlichen Industrienationen oder auch in Deutschland, was für ein Verhältnis haben wir zu dem Tod? Und es, ich habe jetzt neulich einen sehr schönen Text gelesen von Byung-Chul Han, dem koreanischen Philosophen, der im Newsletter des Philosophie-Magazins sagte, das, was wir gerade erleben, ist eigentlich eine immunologische Schockreaktion westlicher Industrienationen, weil die einfach mit dem Tod nicht mehr umgehen können und deshalb quasi überreagieren. Ja? Ich teile das nicht, ich glaube nicht, dass wir überreagieren, aber ich sehe seinen Punkt und ich glaube, da steckt schon etwas drin.
Frau Berger, vielen Dank für Ihren Anruf. Bitte, es sind noch so viele Hörer in der Leitung, wir wollen noch möglichst viele drankommen lassen. Alles Gute Ihnen, Frau Berger. Ne?
Ja, danke.
Und wir gehen nach Trier zu Angelika Kiebel. Ja, jetzt habe ich den Namen. Hallo.
Ja, guten Morgen.
Frau Kiebel.
Ja, mein Name ist Angelika Kiebel. Ich bin Sportlehrerin für Gesundheitssport und zurzeit finden überhaupt keine Kurse statt. Ich vermisse natürlich die Nähe und die Begegnung mit sympathischen Menschen. Aber ich muss sagen, ich persönlich komme jetzt gut klar. Ich nutze die Zeit so gut es geht, indem ich viel in der Natur bin. Und da kann ich natürlich beobachten, wie Menschen da mit Nähe und Distanz umgehen. Ich habe auch festgestellt, dass man sich grundsätzlich viel freundlicher begegnet. Ich achte auf den Abstand, wenn ich merke, dass also Menschen gruppenweise auf mich zukommen und dass wir dann sehr nahe kämen, dann bleibe ich einfach stehen. Und dann halten die auch inne und gehen hintereinander. Also ganz praktisch. Und das ist nur so ein kleines Beispiel dafür, wie ich jetzt so feststelle, dass diese Zeit auch so Möglichkeiten bietet, achtsamer zu werden. Also in dieser Entschleunigung. Und das auch unter Umständen in der Art, sich zu begrüßen. Man nickt sich freundlich zu. Innerlich habe ich dabei immer die Haltung, wie man es so in asiatischen Meditationsformen macht, dass man so beide Hände aneinander legt und sich einfach so achtungsvoll begrüßt. Ne? In Indien ist dieser Gruß, der bedeutet, ich grüße das Licht in dir, das ist jetzt sehr spirituell, ich tue das dann unsichtbar.
Frau Kiebel, das war wunderschön, wie Sie das erzählt haben und es freut uns, dass Sie sozusagen so entspannt und doch so heiter auf diese Situation blicken. Ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf, alles Gute Ihnen und wir gehen gleich weiter zu Stefan Krause. Ich grüße Sie, guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Ich fand den vorletzten Beitrag ganz schön und zwar denke ich auch, dass wir so ein bisschen diese Angst vor diesem Virus, den man ja quasi gar nicht sieht, eigentlich darauf verlagern, dass wir jetzt mitkriegen, in einigen Ländern sterben relativ viele Menschen, Italien, Spanien, Amerika, und dass quasi so diese Angst vor dem Tod, Umgang mit Tod, sich schneller verbreitet als dieser Virus, der sicherlich ansteckend ist und sicherlich den keiner haben will, aber dass man doch in erster Linie zusehen sollte, dass man selber gesund bleibt, also dieser ganz egoistische, wenn man es so sehen will, Ansatz, dann die Menschen in der unmittelbaren Umgebung, also die Familie, gesund bleibt und dass man engeren Kontakt zu Menschen hat, denen man vertraut. Also Kontakt unter 1,5-2 Meter. Also das ist eigentlich das, was ganz natürlich ist, denke ich. Und ja, ob man dann auf Großveranstaltungen geht oder das obliegt dann jedem selber, ob man sich dann sozusagen diesen Gefahren, die dann da sind, sich anzustecken und im schlimmsten Fall daran zu erkranken oder daran zu sterben, ob man sich den aussetzen möchte, ja, das obliegt dann jedem selbst. Und wie wir jetzt mit den Maßnahmen weiter umgehen, ich finde das in Deutschland, das wurde auch schon mehrfach gesagt, können wir echt von Glück reden, in diesem System zu leben. Ja, die Maßnahmen sind dem einen oder anderen etwas zu eng und etwas zu direktiv, aber andersrum unterm Strich, wenn man sich jetzt so nur die Zahlen anschaut, wurde ja auch schon mehrfach gesagt, sieht es in Deutschland noch ganz gut aus. Und momentan ist es so, dass von den offiziellen Zahlen RKI noch 98% der Bevölkerung nicht infiziert sind. Gerundet sind das fast 100. Und davon sterben 2%. Das ist nicht schön, aber das ist bei so einem Virus wahrscheinlich nicht auszuschließen. Und wie wir damit in Zukunft umgehen können nach der Krise, weiß nicht. Also das wurde jetzt auch schon mehrfach mehrfach angeklungen. Diesen Fokus auf die Umwelt und auf das Miteinander zu legen, wäre ja auch ein Ansatz, dass bei den Kindern in der Schule, dass sozusagen alle möglichen Fächer an dem Fach oder an dem Thema Umwelt und friedliches Miteinander abdekliniert werden. Da kann man Physik, Chemie, Mathe, kriegt man alles da unter bei den Themen, die eigentlich relevant sind, wo wir jetzt merken, das könnte doch ganz wichtig sein. Und da kriegt man es auch in der Literatur und was nicht alles, also dass man da die Schwerpunkte so ein bisschen verlagert auf die Sachen, die eigentlich wichtig sind und nicht unbedingt das Wirtschaftliche.
Das ist auch eine interessante Perspektive, wie sozusagen Lernstoff sich durch die Krise ändern wird. Stefan Krause, herzlichen Dank. Carolina Kuhlmann aus Hamburg ist jetzt in der Leitung. Guten Tag.
Guten Tag, guten Morgen. Ich freue mich, hier zu Wort kommen zu lassen, zu können. Ich bin unglaublich aufgeregt. Ich bin in einer sehr luxuriösen Situation. Erstens, dass ich hier in Deutschland in dem System lebe, wo wir doch einen ganzen Sack voll Sicherheit haben, in Anführungsstrichen. Und ich bin in der Situation, dass ich im öffentlichen Dienst arbeite und so frei, zum größten Teil freigestellt bin von der Arbeit. Und dann kann ich in meinen eigenen Rhythmus kommen. Und ich habe eigentlich eher Angst davor, dass das wieder losgeht. Ich genieße das, Abstand zu nehmen. Es sind 1 Million Touristen weniger in der Stadt. Ich gehe morgens raus, wenn weniger Leute unterwegs sind, dass ich den Himmel sehe und Natur wahrnehmen kann, den Frühling. Ich genieße die frische Luft. Ich genieße das, nicht die Ampel drücken zu müssen, wenn ich über die Straße gehe. Und ich habe eben Zeit, mir Gedanken zu machen. Und ich merke, dass ich Angst habe, dass das wieder losgeht. Das, wofür Kinder monatelang demonstriert haben und wo uns aufgezeigt wurde, dass nichts möglich ist, ist mit einem Virus plötzlich möglich. Und da kann alles angehalten werden.
Das heißt, Frau Kuhlmann, dass wir dann alles wieder vergessen und wieder in die alten Muster zurückfallen?
Ja, der Kapitalismus funktioniert ja sehr gut und wir sind alle schön getrimmt, auch auf Konsum und was wir alles haben möchten. Ich kann jetzt schon sehen, dass viele da auch darüber nachdenken. Und ich liebe die Beiträge bei Ihnen im Radio, wenn es um Menschen geht, die sich Gedanken machen, wie das Zusammenleben denn besser funktionieren könnte und dass wir Mutter Erde nicht ausbeuten bis zum geht nicht mehr. Es gibt ja diesen einen Satz, sagt ein Planet zum anderen, na, wie geht's dir? Nicht so gut, ich habe Homo sapiens. Und der Erste sagt, ja, das vergeht. Und ich bin froh, wir haben keinen Krieg und zermatschen uns gegenseitig, sondern es ist ein Virus. Und manche müssen aufgeben, manche fangen irgendwie neu an, aber ich würde mir diesen Neuanfang, und da bin ich immer sehr hoffnungsvoll, würde ich mir wünschen, dass wir vieles besser machen. Und wenn wir schon so runtergefahren haben, dass wir doch viel doller überlegen sollten, wenn wir wieder hochfahren, wie wollen wir denn wirklich miteinander leben? wie soll die Zukunft aussehen, wenn ich im Bus dann höre, halten Sie Abstand voneinander, fühle ich mich wie in einem Science-Fiction-Film. Und dann frage ich mich, wie ist das, wenn wir weiter Masken tragen müssen, wie das in düsteren Science-Fiction-Filmen so gesagt wird. Oder eben immer ist die Hoffnung, dass wir mit der Natur leben. Aber wir entfernen uns immer weiter. Und ich würde mir so sehr wünschen, wo wir doch so in einer privilegierten Lage sind, dass wir was besser machen und dass wir doch aus der Geschichte lernen.
Hm. Ja, ich finde es interessant.
Frau Flaspöhler, ich muss Sie um ein ganz kurzes Schlusswort bitten. aber kommentieren Sie das. Das ist auch doch ja auch eine philosophische Vision.
Ja. Also der Neuanfang, da fällt einem natürlich sofort Hannah Arendt mit ihrer Natalität an. Also der Mensch eben als Neubeginn, als ewiger Anfang und als Chance, alles nochmal ganz neu zu denken und zu machen. Vielleicht aber nur noch einen Satz zum Ende. Sie sagten am Anfang, Sie sind in einer vergleichsweise luxuriösen Situation. Und ich finde es bezeichnend immer wieder, auch wenn ich an mich selber denke, wie ausschlaggebend das eigene in die Welt gestellt sein ist, wie man auf diese Krise blickt. Ob man eher optimistisch drauf blickt oder eher pessimistisch drauf blickt. Und man muss tatsächlich auch im Blick behalten, es gibt Menschen, die sehr unter diesem Abstand halten, leiden, die vielleicht latent depressiv sind, die kleine enge Wohnung haben.
Ich danke Ihnen ganz herzlich.